diese Verbindung mit Garmisch war immer dann da. Also wo ich studiert habe in Schottland, durch die Weihnachtszeit, war so 8 Wochen Semesterpause, da bin ich nach Garmisch geflogen und hab hier dann ein bisschen gearbeitet. Also es ist wie ein Traum. Also ich kann mich erinnern, also mein Sohn ist auch ein begeisterter, also spielt gern Fußball auch hier in Garmisch. Wir schauen oft Fußball zusammen. Und wo wir gehört haben, dass der AEM findet in Deutschland statt, wir haben der erste Wunsch war, dass Schottland das überhaupt schafft. Weil in den letzten Jahren haben wir uns sehr, sehr schwer getan und oft nicht qualifiziert.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Andrew Syme. Andrew ist gebürtiger Schotte und hat sich vor über 30 Jahren während einer Europareise in den Ort Garmisch-Partenkirchen verliebt. Danach folgten einige Wintersaisons, in denen er in der Gastronomie gearbeitet hat, bis hin dazu, dass er seine eigene Gastronomie am Osterfelder Kopf hatte. Wir sprechen über den Weg von Schottland nach Garmisch-Partenkirchen, über seine Leidenschaft, Trailrunning, Berglaufen und das Skitourengehen im Winter. Und wir sprechen über die Europameisterschaft 2024. Denn da hat die schottische Nationalmannschaft ihr Lager in Garmisch-Partenkirchen aufgeschlagen. Dass das für Andrew von ganz großer Bedeutung ist, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Jetzt kann ich euch nur noch ans Herz legen, den Podcast bei Apple und bei Spotify zu abonnieren, einen Kommentar zu hinterlassen und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, liebe Leidern, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was denen, sagt er, kind's beim Horgarten hören.
Auf den heutigen Gast im Horgarten freue ich mich ganz besonders. Nicht nur, weil er ein sehr freundlicher, sympathischer Mensch ist, mit einem Lächeln im Gesicht, wann immer man ihn sieht. Nein, er ist auch schuld daran, dass ich vom normalen, flachen Asphaltläufer zum Bergläufer geworden bin. Und warum ist er hier? Weil der Andrew aus Schottland kommt und irgendwann hier in Garmisch-Partenkirchen hängen geblieben ist. Wie es dazu kam, das erzählt er uns in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen im Horgarten, Andrew Syme.
Vielen Dank, David. Danke für die Einladung.
Andrew, schön, dass du da bist. Gleich eine Frage zum Anfang. Weißwürst oder Haggis?
Wenn ich in Bayern bin, natürlich hier Weißwurst. Wenn ich zu Hause bin, dann lieber Haggis.
Okay, Haggis. Also Haggis ist falsch, Haggis.
Haggis,
okay. Ja. Wie oft bist du zu Hause? Oder wo ist dein Zuhause in Schottland?
Also meine Eltern wohnen in Edinburgh. Und ich versuche jetzt, also 1-2 Mal im Jahr, wenn ein bisschen ruhiger ist in Garmisch, dann fliege ich mal nach Hause. Man kann direkt von München nach Edinburgh. Das versuche ich mal 2-mal im Jahr. Meine Eltern besuchen, ein paar Freunde habe ich noch da und einfach wieder zu Hause zu sein.
Also ich bin wenig gereist, Schottland bereist habe ich. Da habe ich auch im Vorfeld der Reise dich befragt. Also Edinburgh, eine wunderschöne Stadt. Und bist du da auch geboren in Edinburgh oder sagt man Edinburgh?
Edinburgh. Edinburgh, ja. Nein, ich bin in Aberdeen geboren, also Nordost-Schottland. Und da bin ich geboren, aber mein Papa war in der britischen Armee. Bin da geboren, dann waren wir in Hongkong 8 Jahren, also der Großteil von meiner Kindheit in Hongkong. Dann Südengland und dann war ich stationiert Mülheim an der Ruhr. Und dann wieder nach Aberdeen. Und also, Großteil von meiner Kindheit war ich nicht in Schottland.
Ah, okay.
Ja.
Aber dann wieder in Schottland angekommen. Dann warst du kein Kind mehr, da warst du Jugendlicher schon.
Ja, ich bin dann, meine Eltern waren, wo ich 10 war, war meine Papa wieder nach Hongkong geschickt. Und die haben gedacht, für meine Schulung wäre es besser, wenn ich auf ein Internat in Schottland gehe. Und dann vom 10:30, 11 bis 18 war ich dann auf einem Internat in Schottland.
Genau. Okay, 8 Jahre Internat. Und dann hast du in Schottland eine Ausbildung gemacht oder studiert oder was?
Ja,
wie ging es da weiter?
Ich habe nach der Schule ein Jahr Auszeit durch Europa gereist mit einer Freundin von der Schule. Du musst dir vorstellen, es war ein sehr strenges, so altmodisches schottisches Internat.
Okay.
Sehr, sehr streng. Da kann ich Geschichten erzählen, wenn meine Kinder erzählen, die denken, ich bin so 1870 in der Schule gegangen. Also ganz anders, was die jetzt erleben. Wir haben dann ein Jahr durch Europa diese Freiheit einfach zum Reisen und Sachen zu erleben, war echt super. Und dann nach einem Jahr bin ich zurück nach Schottland und habe studiert, Universität Stirling, habe ich 4 Jahre Soziologie und Politik studiert.
Stirling, das genau. Ist ein wunderschönes, ist es ein Städtchen? Also so groß ist Stirling, glaube ich nicht, allerdings sehr, sehr schön.
Sehr schön, hat sein eigenes Schloss, genau.
Ja, cool.
Kann eigentlich durch den großen schottischen Sieg gegen die Engländer, Battle of Bannockburn, genau, einer von den wenigen Siege gegen die Engländer.
Und dann warst du im Studium fertig, hast Stirling hinter dir gelassen.
Genau. Also in der Jahr-Auszeit habe ich für mich Garmisch entdeckt und gearbeitet. Und das war Sommer 90, dann bin ich auch, da war Fußball-WM in Italien. Da war Schottland ausnahmsweise dabei. Und ich und meine Kumpel haben dann ein paar Spiele angeschaut. Dann haben wir in Garmisch gearbeitet. Und diese Verbindung mit Garmisch war immer dann da. Also wo ich studiert habe in Schottland, durch die Weihnachtszeit, war so 8 Wochen Semesterpause, da bin ich nach Garmisch geflogen und hab hier dann ein bisschen gearbeitet,
okay.
Also Taschengeld verdient. Und die haben immer gesagt, ja, komm zurück im Sommer. Und so ist es 4 Jahre, bin ich immer dann in den Semesterferien zurückgekommen und habe hier gearbeitet.
Das ist, also ich muss gerade echt so lachen, weil ich kenne das ja, dieser Ort lässt sich nicht los, wenn du dich drauf einlässt.
Ja, genau, das ist wirklich so, ja. Ich habe mir vom ersten Moment, das war wie sofort Liebe. Also die Alpen haben mich immer fasziniert. Also ich wollte immer in den Alpen leben, das war immer mein Traum. Und in Garmisch, ja, fand ich für mich persönlich der perfekte Ort.
Also die Highlands sind da kein adäquater Ersatz dafür gewesen?
Meine Highlands sind auch wunderschön. Das gefällt mir immer, wenn ich da bin, fahre ich immer also so viel Platz und kein Mensch und richtig wildes, ja, Landschaft. Also ganz ähnlich schön wie hier, aber einfach anders.
Mhm.
Aber mir gefällt in Garmisch wirklich diese Saisonen, dass du also oder zumindest früher mal, richtiger Winter, viel Schnee, langlaufen, Touren gehen, Skifahren, aber im Sommer warm genug, dass du in der See schwimmen kannst, also richtig 30 Grad, das hast du in Schottland nicht. Und das hat mir immer so eher ein bisschen gefällt in Schottland.
Wo hast du denn damals gearbeitet in Semesterferien in Garmisch?
Da habe ich Auliarm gearbeitet, eine Saison, und dann bei der Bayerischen Zugspitzbahn am Osterfelde.
Am Osterfelder?
Also, genau, also mit 18 war meine erste Saison da oben, ja. Genau.
Also der Osterfelder ist, der Name wird heute öfter fallen, das ist der Osterfelder Kopf, das Restaurant am Osterfelder Kopf,
ja.
An der Bergstation von der Alpspitzbahn.
Ganz genau, ja.
Und dann war dein Studium rum, du hast dann die Semesterferien im wunderschönen Garmisch-Partenkirchen verbracht.
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann ich war dann fertig und es komischerweise diese Soziologie und Politik, man sagt immer, was einen richtig interessiert, dann macht das Lernen leichter und da wirst du gut dran. Aber ich wollte eigentlich ein Meeresbiologe sein.
Okay.
Aber nach dem ersten Jahr habe ich so schlechte Ergebnisse und nebenbei habe ich gedacht, okay, ich mache Soziologie und Politik. Und nach einem Jahr haben die gesagt, Andrew, du musst eigentlich das Meeresbiologie aufhören, weil sonst fliegst du raus. Aber mit deiner Soziologie und Politik, du hast die Möglichkeit, nicht nur die 3 Jahre, aber ein Honors, also ein 4. Jahr zu machen, dann hast du ein Honors Degree. Und ich habe gedacht, okay, ja, dann mache ich das. Und irgendwie, also ich musste nicht allzu viel arbeiten und lernen. Mein Papa sagt immer, ich habe eine Degree in Tischtennis und Snooker spielen. aber ich habe es geschafft, die 4 Jahre. Aber es hat mich nie so richtig interessiert, dass ich sage danach, ich möchte das weiter als Beruf verfolgen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich mal 1 Jahr in Garmisch, weil durch die Semester, ich habe nie also Frühling oder Herbst erlebt in Garmisch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte mal ein komplettes Jahr. Ja, und jetzt bin ich immer noch da, 50 Jahre später oder da 40 Jahre später. Ja.
Okay, das heißt also 40 Jahre schon? Nein. Also du warst jetzt dann Mitte 90er sind wir irgendwie wahrscheinlich? Oder?
Genau, ich war dann, wo ich mit Degree fertig war, war ich dann 22, genau. Ja, das ist dann 30 Jahre, Entschuldigung.
Krass.
Ja.
Und dann auch gleich wieder in das bekannte Terrain, also bei der Zugspitzbahn oder Oderalm, genau. Wo hast du dann angefangen?
Ja, na, bei der Zugspitzbahn, die haben mir dann einen Vertrag angeboten. Das war als Abräumer, Spüler. Und ja, das habe ich dann gemacht.
Und das, ich weiß nicht, wie viele Jahre du das gemacht hast, bloß irgendwann hat der Osterfelder Kopf nach dir gerufen oder du hast ihn wieder gefunden. Oder war noch irgendwas dazwischen?
Nein, also ich war bis Ende der 90er am Osterfelder Kopf und dann 3 Jahre Sonnenalm am Wank als stellvertretender Restaurantleiter. Und dann kam eine Zeit bei der Bayerischen Zugspitzbahn, wo die gesagt haben, wir steigen ein bisschen aus der Gastronomie raus. Und die haben mir das angeboten, am Osterfelder dann selbstständig zu machen.
Ah, okay.
Das war dann 2005, genau, ja.
Und dann ging die Abenteuerreise los, Gastronomie genau. Am Berg.
Ja, das war eine Zeit, ich habe nicht sofort Ja gesagt, weil es war so zum Zeitpunkt, wo ich mit Sport ziemlich beschäftigt war, mit Berglaufen. Und ich habe gewusst, ja, selbstständig Gastronomie, das ist viel Arbeit, lange Stunden, es wird schwierig mit Frei und mit Wettkämpfen und Training. Aber ich habe nur gedacht, das ist der nächste Schritt in meinem Beruf. Ich habe es gelebt da oben, also das war also ein Traum für mich, dass ich da oben arbeiten könnte und dann diese Möglichkeit selbstständig zu machen. Ich habe nicht sofort Ja gesagt und dann hat Zugspitzbahn gesagt, ja, wir fragen dich, aber wenn du das nicht machst, dann fragen wir jemand anders. Und dann habe ich gedacht, ja, dann bin ich vielleicht das Ding komplett los.
Ja.
Und ja, dann habe ich dann Ja gesagt.
Jetzt bin ich gerade etwas unsicher, weil du die Tür zu einem anderen Thema schon aufgestoßen hast. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir die Leute, die uns zuhören, damit zu sehr verwirren. Ich wage trotzdem mal den Schritt. Du sagst, du hast überlegt mit deinem Sport. Mhm. Du bist ein wirklich krasser Sportler. Damals, also mein erster Kontakt zu dir war über damals GAPA Tourismus. Da haben wir so ein kleines, lokales, regionales Sportsponsoring betrieben. Und da warst du einer der gesponserten Sportler, damals noch mit unserem gemeinsamen Freund Stucki. An dieser Stelle viele Grüße. Ja. Und da hat damals Salomon hat angefangen, ein Trailrunning-Team aufzubauen. Damals war die Sportart noch nicht so populär.
Genau.
Und du warst einer der ersten, die in diesem Trailrunning-Team oder auch dann so erweitertes Nationalteam gelaufen sind.
Ja, genau, ja. Ja, das war zu Zeitpunkt, wo ich nach Garmisch gekommen bin. Ich habe keine Ahnung, dass es überhaupt dieses Sport-Berglaufen gibt. Und es war erst, wo ich oben war, im Osterfelder, als Abraham Spüler. Da habe ich gedacht, was ist heute los? Ist so viel los? Und dann habe ich gesehen, das sind ja verrückte Leute, die da hochlaufen.
Also du hast in Schottland, hast du da Sport gemacht, außer Snooker und Tischtennis?
In der Schulzeit geschwommen. Also ich habe viel Schwimmtraining gemacht, teilweise 3-mal am Tag, also ziemlich intensiv. Aber zum Laufen, das war für mich eine Sportart, das hat mich null interessiert. Ich habe gedacht, ich laufe gern hinter einem Ball hier, Tennis oder Fußball, aber nur laufen, das Langweiligste überhaupt, das hat mir überhaupt nicht interessiert.
Und dann kommst du her und auf einmal entdeckst du, dass diese Form der Qual Spaß machen kann.
Ja, genau. Ja, ich fand es, also 10 Kilometer Flachlaufen, langweilig. Aber wenn du dann einen Berg siehst und du denkst, man kann da hochlaufen. Und für mich war es immer so, am Anfang war ich grottenschlecht, also dass ich überhaupt da hochkomme. Aber ich habe gedacht, das ist mit Berglaufen, du läufst so nicht gegen deine anderen Mitläufer, du läufst gegen diese Strecke. Und mein Ziel war immer einfach durchzulaufen, dass ich nicht gehen muss, ich möchte das durchlaufen. Und dann das ganze Jahr zum Hochschauen im Ostfeld und denken mal, ja, ich bin da mal hochgelaufen. Das war irgendwie ja, besser wie jede Medaille oder so. Du sagst, ja, ziemlich stolz, ich bin da hochgelaufen. Und das fand ich super mit Berglaufen, dass du einfach dein Ziel sehen kannst und dann mit Stolz sagen kann, ja, ich habe es geschafft.
Und wie viele Jahre hast du das dann gemacht? Du warst ja schon sehr ambitioniert dabei, beziehungsweise bist damals auch wirklich viele Wettkämpfe gelaufen. Also das war schon, glaube ich, von der Belastung her immens, also beides unter einen Hut zu bringen.
Ja, das war schon ziemlich schwer. Es hat sich so ergeben. Also am Anfang war einfach dabei zu sein und eine schöne Strecke zu laufen. Und dann schaust du auf eine Ergebnisliste und denkst, ja, nur 2-3 Minuten schneller und bin in meiner Altersklasse vielleicht in Top 3. Das hat mir immer so einen Reiz gegeben, nochmal weiter zu trainieren. Natürlich, wenn da oben arbeitet, das war perfekter Training in der Früh, hochlaufen. Also da habe ich einen riesen Vorteil. Und dann, ja, irgendwann gewinnst du deine erste kleine, so dritte in Altersklasse M25 und es ist wie eine Goldmedaille in den Olympischen Spielen, ja. Also stolz. Und ja, und dann denkst du immer, ja, weitermachen. Und ja, irgendwann hat es dann gereicht für eine oder andere Gesamtsiege.
Ja, ja, krass. Und das, was ich eingangs sagte, du bist ja in der Tat auch schuld, dass ich da mit dieser Art der Bewegung auch angefangen habe. Und dieser Respekt vor dem Berg, den hatte ich ja auch gehabt. Und wir hatten damals irgendwie einen offiziellen Termin, haben wir drüber geredet und dann habe ich gesagt, du schaffst das schon, mach das. Und dann dieses erhabene Gefühl, dann oben zu stehen, ist Wahnsinn. Ja. Und wir haben uns eben auch gerade darüber unterhalten, ja, weil wir von meinem Balkon aus ja genau hochschauen, dieser Berg oder dieses Drumherum hat eine Ausstrahlung, die sich, also die nie langweilig wird und immer wieder schön ist. Und auch oftmals, wenn du dich wahrscheinlich da hochquälst und dich fragst, warum mache ich es überhaupt, wenn du dann oben bist, dann ist das ein Glücksgefühl, ein befreiendes Gefühl.
Absolut. Ja, genau. Das ist die Belohnung. Ja.
Also hat sich das ja dann auch gefügt, also deine sportlichen Interessen und dann die Selbstständigkeit am Osterfelder Kopf.
Genau.
Und dann fängt es ja richtig an, oder?
Ja.
Also du hast zwar viel in der Gastro gearbeitet, aber dann die Gastro komplett zu organisieren, ein eigenes Team drumherum zu organisieren, Waren, Bestellungen, dann kannst du ja nicht einfach hinfahren. Also der Osterfelder Kopf liegt auf über 2000 Metern Höhe. Da bist du nicht mal schnell hingefahren, wenn du ein Stück Butter oder irgendwas vergessen hast. Du musst das ganz anders planen. Du bist abhängig von der Bahn. Also das war schon ein Riesenakt, oder?
Ja, war schon eine stressige Zeit. Also wenn du 20, 30 bist, das geht vielleicht. Aber dann in so späteren Jahren, man merkt, dass der Körper macht nicht mehr mit. Also ich habe oft im Sommer 2-3 Wochen durchgearbeitet und dann habe ich einen Tag frei und dann bin ich dann irgendwann um 5 Uhr in der Früh in der Schweiz oder Italien gefahren für einen Wettkampf.
Wow.
Dann zurück und dann die nächste Woche arbeiten. Also das war schon eine harte Zeit, aber ich fand es auch eine schöne Zeit. Also das war anstrengend, aber das Laufen war so viel Balance. Also du hattest Arbeiten und das war stressig, aber auch schön, also das Arbeiten, das hat mir gefallen. Und natürlich die Wettkämpfe hat mir auch gefallen. Und dann, ja, die Berglaufszene, das kennst du selber, du kennst dann einen Haufen Leute. Das war richtig so Zusammenkommen und nach dem Lauf mit den anderen Bergläufer zusammensitzen und quatschen. Das hat alles Spaß gemacht eigentlich. Genau.
Also, ja, da gab's ja den Osterfelder Berglauf, den der Plimpe Wolfgang organisiert hat, da war ja mit dem Zeitpunkt, als du dann da warst, auch der einem Bruder im Geiste ja im Grunde gefunden hatte und du bist ja noch mitgelaufen.
Ja.
Also den Berglauf. Du bist in der Früh, glaube ich, hoch, hast hergerichtet, dann bist runter, dann bist mitgelaufen und dann standst du wieder im Restaurant. Genau. Während alle draußen sich ihre Wunden geleckt haben, ging für dich der Arbeitstag weiter.
Ja, das war schon noch das Spitze. Ja. Am Osterfelder Berglauftagen, wo du hochläufst und dann schnell duschen und dann arbeiten. Das war schon besondere Tage. Ja.
Und hast du deine Zeit drum am Berg, das ist ja viel mit Ruhe und viel mit Wahnsinn verbunden. So Erinnerungen an harte Zeiten oder so witzige Erinnerungen?
Also grundsätzlich mit schöne Erinnerungen. Also natürlich, da waren auch stressige Tage, aber ich habe ein super Team gehabt. Also wirklich immer tolle Leute. Und ich denke mal zurück über die 18 Jahre, wie viele Leute da bei mir gearbeitet haben, dass man immer wieder jetzt in Garmisch trifft und hatte immer noch guten Kontakt. Also ich habe wirklich ein super Team gehabt, immer bis zum Schluss. Und das war eigentlich hauptsächlich schöne Erinnerungen. Natürlich, es war immer so wetterabhängig, so wie jeder Bergrestaurant, Berghütte. Das ist unberechenbar, besonders in der Skisaison, so zum Schluss, dass der Weihnachtsgeschäft immer weggefallen ist. Oder von 10 Winter 9 Mal haben wir keinen Skibetrieb. Und das war immer schwer zum Planen. Ich kann mich erinnern, mein letztes Jahr oben, wir haben eigentlich viel Schnee gehabt. Im Dezember, und ich habe so richtig eingekauft, meine ganze Personal. Und dann, ich glaube, so am 20. Dezember hat es geregnet bis da hoch. Und wir sind hochgefahren und der ganze Schnee war weg. Und habe sofort gewusst, das war's. Weihnachtsgeschäft fällt wieder weg in diesem Jahr. Also die waren schon ärgerliche Sachen, wo du einfach gar nicht beeinflussen kannst.
Ja, ja.
Weil wenn du weißt vom Haus aus, dass kein Skibetrieb, dann kannst du planen. Aber wenn du es nicht weißt, du musst schon ja planen mit Skibetrieb. Also das war alles ein bisschen schwierig. Aber sonst, ich war bis zum Schluss nach 30 Jahren, ich habe immer meine Kamera und habe Bilder gemacht. Also es war, ich war nie satt von der Schönheit da oben. Und jedes Jahr seit, ich habe so viel schöne, also Wettersachen erlebt da oben oder einfach Lichter oder Blicke. Ja, das würde ich nie vergessen. Das Alpspitzgebiet wird für mich immer so im Herzen sein.
Also ich weiß genau, was du sagst oder was du dabei spürst. Und ich bin ja letzt von Gästen im Ort gefragt worden, ob nicht irgendwann du dich satt gesehen hast. Und das, also bei mir ist das nicht der Fall. Zumal es schaut ja nie gleich aus. Ja. Auf den ersten Blick ja, bloß je nachdem, was für ein Lichteinfall ist, wie die Sonne scheint, im Winter, wie der Schnee ist. Und da, das, jeden Tag schaut es anders aus. Also ich habe im Telefon bestimmt tausende von Bildern, nur von der Alpspitz.
Genau, bei mir genauso, ja. Also jede Jahreszeit, ich meine, mit viel Schnee und Sonne und dann im Herbst die Farben, im Frühling mit den ganzen Blumen. Also ja, es ist schon wirklich ein besonderer Ort da oben, ja.
Wir haben vorhin gerade kurz gesprochen, wir hatten ja damals ein Trainingslager von der TSG Hoffenheim organisiert. Mhm. Also du hast auch schon Bundesligisten verpflegt.
Ja, genau. Ja, ja, die. Ich habe es in der Zeitung gelesen, dass die ein so Teambuilding, so Klettertour Alpspitz verrate. Und ich habe gedacht, ja, schadet nicht. Ich gehe mal zum Groben, wo die trainieren und schau mal, ob ich Julian Nagelsmann sehen kann. Und ich kam gerade, glaube ich, von einer Radltour zurück, also früh mit meiner Fahrradklamotten. Und ich habe mit ihm gesprochen und erstmal wollte wissen, ja, wo kann man hier gut Radl fahren und wo warst du? Und, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gelesen, ihr seid auf der Alpspitz, wollt ihr nicht zum Mittagessen kommen bei mir, Restaurant Alpspitz. Und er hat gesagt, ja. Und dann war er und die ganze Mannschaft waren dann zum Mittagessen da, was eigentlich eine große Ehre war.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und die Jungs da oben zum haben.
Genau.
Und ihnen ein besonderes Erlebnis zu bieten, das ist schon nicht ganz alltäglich.
Ganz genau, ja.
Ja, ja, Fußball, Andrew. Heuer ist Europameisterschaft. Mhm. Vom 14.06. bis 14.07.
Ja.
Du bist 1990 deine Nationalmannschaft hinterhergereist. Jetzt tun sie es andersrum. Die schottische Nationalmannschaft reist zu dir.
Ja. Habe ich gut organisiert, gell?
Okay, also ernsthaft, die schottische Nationalmannschaft residiert, wohnt, gastiert in Garmisch-Partenkirchen während der Zeit der Europameisterschaft.
Ja.
Und ja, das ist sogar das Eröffnungsspiel. Genau. Findet am 14.06. statt, Deutschland gegen Schottland.
Ja.
Fragen über Fragen. Erste Frage, wie sehr freust du dich drauf, dass die schottische Nationalmannschaft hier zu Gast ist?
Unglaublich. Also es ist wie ein Traum. Also ich kann mich erinnern, also mein Sohn ist auch ein begeisterter, also spielt gern Fußball auch hier in Garmisch. Wir schauen oft Fußball zusammen. Und wo wir gehört haben, dass der AEM findet in Deutschland statt, wir haben der erste Wunsch war, dass Schottland das überhaupt schafft. Weil in den letzten Jahren haben wir uns sehr, sehr schwer getan und oft nicht qualifiziert. Dann haben wir wirklich ein paar gute Ergebnisse gewonnen gegen Spanien. Ein letzter Sekunde-Sieg gegen Norwegen, wo wir gedacht haben, boah, das kann sein, wir schaffen es. Und dann, super, wir haben uns qualifiziert. Dann Gruppe, natürlich Gruppe mit Deutschland. Boah, besser geht's gar nicht. Dann der Eröffnungsspiel, was für uns Schotten eine große Ehre ist, also gegen Deutschland Eröffnungsspiel. Und dann irgendwann im November haben wir erste Gerüchte gehört, ja, dass die schottische Nationalmannschaft bleibt in Garmisch. Und ich habe gedacht, das wäre zu viel, das kann nicht sein. Ich wollte es erstmal nicht glauben, ich habe meinem Sohn gar nichts gesagt, weil ich habe gedacht, nicht, dass er dann danach enttäuscht ist.
Ja.
Aber irgendwann, glaube ich, Dezember war das dann offiziell. Und natürlich, also das ist für uns ein Traum. Er spielt Fußball am Groben, ist jedes Mal beim Trainieren. Und er muss immer denken, dass ja, in einem Monat sind seine ja, McTominay und die ganze Robertson, also das man sieht nur im Fernsehen, würden da sein und auch trainieren. Das ist für uns ein absolut, wir Sechse im Lotto.
Also das Stadion am Gröben ist die Heimstätte vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen und ist während der Zeit, hoffen wir, dass die Schotten lange da bleiben, auch dann die Trainings- und Recovery-Stätte von der Nationalmannschaft.
Genau, ja.
Die nächste Frage, also eine Frage wäre gewesen, welches Herz schlägt in deiner Brust? Du hast es gerade unmissverständlich kommuniziert. Oder ist das, wie schwer ist das für dich da beim Eröffnungsspiel?
Also ehrlich gesagt, also hat Schottland gegen Deutschland wenig Chancen, finde ich. Also wäre das für ein Jahr, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser, aber man sieht, Deutschland wird jetzt immer besser. Neue Trainer, die Spiele, man sieht die Champions League, wie viele Deutschen sind dabei. Und Schottland war vor ein Jahr sehr gut. Jetzt haben wir zwei Spiele ziemlich schlecht gespielt und verloren. Also für uns wäre ein Unentschieden ein Traumergebnis. Also, und wenn nicht, also wir haben immer noch Chancen. Also wenn wir verlieren gegen Deutschland, solange es nicht zu hoch ist, weil ich glaube, Tordifferenz wird auch eine Rolle spielen, wer als Zweiter oder Dritter weiterkommt. Aber man muss sich vorstellen, Schottland hat, glaube ich, bei 8 Weltmeisterschaften und 4 Europameisterschaften immer qualifiziert, aber wir sind nie weiter als Gruppenphase.
Okay.
Noch nie. Und ich glaube, das könnte jetzt unser Jahr sein. Das würde ich schaffen.
Bist du bei den Schotten schon vorstellig geworden, ob du sie bekochen darfst?
Ja. Nein.
Ja. Aber die besseren Kontakte hast du ja zum deutschen Bundestrainer.
Ja, genau. Ja. Ja. Aber es hat sich irgendwie rumgesprochen. Also da war jetzt letzte Woche von der Scottish Sun eine Journalist da. Ich muss meine Schottenrock anziehen und habe ein paar Bilder gemacht. Und,
okay.
Da kommt eine Reportage in der Zeitung in Schottland. Also ja, das Media-Interesse ist relativ groß. Also was ist Garmisch für ein Ort? Was erwartet die Schotten hier? Also ich bin gespannt, auch wie viel Schotten kommen. Also das ist eine ziemlich unbekannte Zahl. Wir wissen nicht, wie viel wirklich nach Garmisch kommen, aber ich denke, schon wird schon einige sein.
Also es wird ja in der Zeit, wird ja einiges geboten. Es wird ja eine Art Fanmeile geplant. Also nicht so, wie die viele das vor Augen haben, dass da Zehntausende durch die Straßen ziehen. Aber es wird im Ort spürbar sein, dass was los ist. Und ja, ich glaube, viele richten sich darauf ein und freuen sich drauf, dass die schottischen Fans vorbeischauen. Und ich glaube, ja, die sind ja auch sehr gesellige Menschen.
Ja.
Das passt ja auch wunderbar zu uns und ja, bringt vielleicht auch mal eine andere Stimmung oder andere Atmosphäre hierher.
Ah ja, ich denke schon. Meine schottische Zuschauer haben einen sehr guten Ruf eigentlich. Wo ich in Italien war, 90, das war eine Zeit, wo die englischen Zuschauer eher so Probleme gemacht haben, Schlägerei und Vandalismus und so. Aber der Moment, wo wir gesagt haben, Schottland, dann war alles gut. Also die waren sehr, sehr offen und freundlich. Und ja, die schottische, man sagt die Taten Army, das ist die schottische Zuschauer, die haben einen sehr guten Ruf, dass es immer friedlich bleibt. Da wird viel gefeiert, viel getrunken, viel gesungen. Und ich glaube, weil die Erwartung relativ niedrig ist, also auch wenn wir verlieren, die würden trotzdem feiern, was das Zeug hält.
Das glaube ich, gerade wenn du sagst, also allein die Qualifikation ist schon wichtig, dann ja, gegen Deutschland im Auftaktspiel. Da ist ja schon das Menü bereitet und was dann am Ende passiert, ist dann, genau, glaube ich, nicht mehr ganz so wichtig. Obwohl natürlich schottisches Herz sagt, bitte 3 Punkte im ersten Spiel.
Ja.
Wirst du den Spiel live anschauen vor Ort?
Nein, ich würde nicht da sein. Wir haben geschaut wegen Karten, war erstmal schwer zu bekommen und dann, ich fand die wirklich viel zu teuer. Ich weiß, es ist nur so ein einmaliges Erlebnis, aber ich glaube, ich würde lieber hier in Garmisch das mal anschauen.
Genau. Mit Schottland verbindet mich auch noch eine Erinnerung, beziehungsweise mit dir und Schottland. Es gab mal einen bayerisch-schottisches Wochenende am Osterfelder.
Genau, ja.
Da hattest du einen Tag, gab es bayerische Kost, bayerische Gerichte und am nächsten Tag hatte sich das alles komplett geändert. Die Dekoration war anders. Es gab Haggis, es ja, gab Whisky.
Ja.
Deine Eltern waren, glaube ich, da.
Ganz genau, ja. Ja, das war ein richtig schöner Tag. Da habe ich Dudelsackspiele auch gehabt.
Stimmt, ja.
Genau, dann haben wir schottische Tanzen gemacht. Das war meine 10-Jahr-Jubiläum, genau. Ja, da ist es gut angekommen. Also es war ein bisschen schwierig, der Haggis zu organisieren. Aber viele waren neugierig, hatten noch nicht probiert. Und solange man nicht weiß genau, was da alles drin ist, schmeckt es eigentlich ganz gut.
Und das erzählst du uns bitte mal, was in der Haggis alles drin ist. Erzähl du erst, bitte.
Also es ist traditionell in einer Schafsdarm gekocht. Und es ist Schafsinnereien eigentlich, also alles Herz, Leber, Lunge, ja, zusammengemischt, gut gewürzt, viel Pfeffer, genau, das ist eigentlich Innereien.
Und ja, dazu gibt es dann Kartoffelbrei oder?
Genau, Kartoffelbrei und wir sagen in Schottisch Neeps, das ist glaube ich so eine gelbe Rübe oder, genau, ja. Passt eigentlich alles sehr gut zusammen mit der schönen Whisky dazu und dann los geht's.
Also meine erste Haggis-Erfahrung war, ich glaube nicht bei dir, sondern viele Jahre später mit meinem Bruder gemeinsam waren wir in Inverness, hattest du mir damals auch empfohlen, da haben wir, aha, das erste Mal Haggis gegessen. Das, okay, war echt gut.
Ja?
Ja.
Das ist ganz anderer Geschmack, ja. Also ich würde es nicht jeden Tag essen, aber wenn ich da zurück bin, das esse ich mindestens einmal.
Ja?
Ja, genau.
Gibt es sonst noch irgendwas, was du, wenn du in, also jetzt, bevor ich da jetzt irgendwas falsch mache, Heimat. Ich hatte ein Gespräch mit dem Hans-Jörg Viertaler zum Alpenregionstreffen. Mhm. Und der hat gesagt, Heimat ist da, wo du dich wohlfühlst, wo du dich geborgen fühlst. Mhm. Ist demnach Heimat für dich Garmisch-Partenkirchen? Und welchen Bezug hast du noch zu Schottland?
Also meine Heimat ist jetzt, würde ich sagen, ist Garmisch. Weil, obwohl ich geboren bin in Schottland, wie gesagt, meine Vater in der Armee waren wir überall. Es hatte Vorteile, du siehst viel von der Welt. Ich meine, Hongkong als Kind aufzuwachsen, ist auch nicht schlecht. Aber dann bist du da 3 Jahre, dann 3 Jahre in Deutschland, 3 Jahre England. Du hast dann keinen richtigen Ort, wo du sagst, da kenne ich hier Leute auf der Straße, da bin ich zu Hause. Aber mittlerweile in Garmisch, weiß es selber, wenn du durch die Fußgängerzone gehst, du musst ja eine Viertelstunde extra dazu rechnen, weil du weißt, du triffst irgendjemand.
Ja.
Und für mich, das ist Heimat. Wenn du einfach viele Leute kennst. Und das habe ich zum Beispiel jetzt nicht in Schottland. Meine Eltern wohnen in Edinburgh und ich habe keine Ahnung, wer links und rechts von meinen Eltern wohnt. Also ich habe noch ein paar Freunde, die leben noch so außerhalb Edinburgh. Aber dass wir überall gereist sind und überall gelebt haben, da habe ich nicht so ein Heimatgefühl. Weil Schottland bleibt, ich bin ein Schotte, bin stolz drauf und ich freue mich, wenn ich wieder in Schottland bin. Das sind so Sachen, die ich liebe im Schottland. Ich fische mit meiner Papa im Nordschottland, ist für mich das Beste überhaupt. Oder wandern oder laufen jetzt in den Bergen Schottland. Aber ich muss sagen, ich meine, 30 Jahre in Garmisch, so lange war ich noch nie in einem Ort. Und da kann ich schon sagen, hier bin ich daheim.
Das ist die prägendste Zeit. Dass du Schotte bist, ist schwer zu überhören. Wenn du in Schottland bist, wirst du oder erkennen das, hören das die Schotten, dass du 30 Jahre nicht mehr 30 Jahre in Deutschland lebst?
So lange in Hongkong und überall auf der Welt, ich habe eigentlich nie einen richtig starken schottischen Dialekt gehabt.
Okay.
Weil du bist dann mit anderen Kindern vom Eltern, die in der Armee sind und die sind von England oder von überall in Großbritannien, da habe ich dann, ich habe so immer so ein leichter schottischer Akzent, aber kein richtiger starker Dialekt. Wenn ich zu Hause bin, ich merke schon, also meine Freunde sagen, der erste paar Tage ist noch wie eine Deutsche, der versucht oder der Englisch spricht. Das merkt man auch ein bisschen und da ist was drin. Aber dann nach ein paar Tagen bin ich gewohnt und dann, wenn ich zurück nach Garmisch komme, brauche ich auch dann ein paar Tage wieder zum Umstellen. Ja,
ja, das kenne ich, das geht mir ähnlich. Also wenn ich in meiner alten Heimat bin, da rede ich auch am Anfang völlig ein Kauderwelsch und vermischt das miteinander und wenn ich wieder zurückkomme, dann ist das, brauche ich auch wieder einen Moment, bis sich das wieder eingelaufen hat.
Ja,
Intro, Mann, um im Fußball zu sein, also so reden, die Halbzeit haben wir noch nicht ganz geschafft, aber wir haben eine lustige und interessante Reise jetzt mal miterleben können von dir durch ein Stück weit durch die Welt und vor allem dann von das mitgehen können, wie du von Schottland nach Garmisch gekommen bist und hier deinen Lebensmittelpunkt hast und dich vor allem auch auf die schottische Nationalmannschaft freust. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo in Bayern Haggis zu essen? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Ich habe für diese 10 Jahre Jubiläum, ich habe nur auf das Internet geschaut und einen Lieferant gefunden. Also das war sehr teuer. Ich glaube, an dem Tag habe ich ein riesen Minusgeschäft gemacht, aber mir war das wurscht um meine Jubiläum. Aber mir ist es nicht bekannt, wo man irgendwo Haggis kriegen kann.
Also lasst euch nicht auf Experimente ein. Am besten ihr esst es da, wo es herkommt.
Genau.
Fahrt nach Schottland und genießt es dort. Ja, Andrew, jetzt haben wir es schon geschafft. Die Halbzeit haben wir fertig gebracht. Ich sage vielen Dank für deine Zeit hier im Horgarten und deine Geschichte. Wünsche dir alles Gute. Viel Spaß, wenn die Nationalmannschaft hier im Ort ist und vielleicht hast du die eine oder andere schöne Begegnung und ich drücke die Daumen, dass die Ergebnisse so ausgehen, wie du dir das wünschst.
Ja, vielen Dank, David. Danke für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, vielleicht schauen wir mal das Spiel zusammen an.
Das ist ein Deal.
Mit einem schönen Whisky.
Ach, Whisky, mei. Ich habe immer noch eine Flasche Whisky hier stehen. Mhm. Die habe ich von dir damals noch abkaufen können. Das ist eine limitierte Alpspitz-Restaurant-Abfüllung.
Genau, ja. So ist es, ja.
Die hat dein Papa für dich organisiert.
Mein Papa hat vor 15 Jahren so eine ganze Fass Whisky bestellt. Und 20 Flaschen hat er mir gegeben und hat gefragt nach dem Restaurant Alpspitz-Logo. Und hat es da drauf gemacht und hat mir die 20 Flaschen als Geschenk mal gegeben.
Ich habe sie gerade in der Hand. Ich werde ein Bild davon auch in unserer Kommunikation für die Folge mitposten. Und vielleicht mache ich sie dann irgendwann zur Feier des Tages mal auf. Du hast mich schon ermahnt, dass sie noch verschlossen ist.
Ja, genau. Erst, was ich gesehen habe, wo ich hier drin gekommen bin, das ist nicht mal probiert.
Ja, weil, und das ist ein, ja, so ein völlig dummes Ding von mir. Ich habe gute Sachen und die traue ich mir dann nie aufzumachen, weil ich denke, für einen besonderen Moment, der besondere Moment ist im Grunde immer. Ja. Also den brauche ich nicht hinterher zu rennen.
Aber ich habe noch eine offene Flasche. Dann können wir das probieren und dann kannst du den dann zulassen.
Ja, und irgendwann ist er dann weg. Also wie heißt das, wenn der Whisky verdunstet, verdampft? Irgendwas mit Angel, glaube ich, ist das. Ja, so weit soll es nicht kommen. Aber das Angebot, Fußball schauen, Whisky trinken, ja, das nehme ich an.
Das machen wir.
Also Andrew, vielen Dank nochmal für den tollen Horgarten.
Kein Problem, danke auch David.
Mai, war das eine schöne Horgarten heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Geschichte vom Andrew hat euch inspiriert, mal durch die Welt zu reisen, vielleicht mal nach Schottland zu reisen oder auch die Fußballspiele mit etwas anderen Augen anzuschauen. Wenn ihr nach Garmisch-Partenkirchen kommt, lasst euch dann in dieser Zeit mitreisen und wenn ihr nicht da sein könnt, dann genießt die Zeit. Servus, pfiat euch.